Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Es gibt so viele wichtige Geschichten, die wir Frauen zu erzählen haben und die haben Platz in diesem wunderbaren Podcast. Und heute habe ich einen tollen Gast und zwar die Claudia ist zu mir gekommen in mein Studio. Und Claudia, woher kommst du? Was machst du?
Hallo, ich komme aus Norddeutschland und lebe jetzt seit 5 Jahren in Österreich, in der Steiermark.
Und du bist Mama, Claudia?
Ja, ich bin Mutter geworden vor 3 Monaten, stolze Mutter, ja.
Und es ist dein erstes Kind, Claudia?
Ja, es ist mein erstes Kind und das spielt auch ein bisschen eine Rolle in meiner Geschichte. Ich bin auch ein bisschen älteres Semester, ich bin schon über 50 und ja, es ist mein erstes Kind, weil ich eine Partnerschaft hier in der Steiermark eingegangen bin, und ich bin verheiratet und das ist die Krönung unseres Glücks.
Jetzt. Wie wundervoll, Claudia, wie wundervoll. Wirklich, das ist ja gar nicht das Thema letztendlich, ne? Also da könnten wir nochmal einen extra Podcast drüber machen, ja, wie das so ist, als über 50-Jährige Mama zu werden. Ich hatte vor kurzem auch eine Frau aus Österreich, auch einen tollen Account auf Instagram, die hat 3 Kinder über 40 bekommen. Das letzte, glaube ich, mit 46 oder 47, auf natürlichem Wege wohlgemerkt, also auch ohne irgendwelche Interventionen. Das war auch schon ganz spannend, aber Claudia, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal über dieses Thema irgendwann expliziter austauschen. Aber heute soll es um was ganz anderes gehen, weil du hast mir eine E-Mail geschickt, eine sehr ausführliche, und ich habe es dir gerade schon gesagt, Claudia, als ich diese E-Mail gelesen habe, ist mir der Atem gestockt, ja, weil das war so ein bisschen wie, als wenn ich das Drehbuch für einen Hollywood-Film, also einen ganz spannenden, ja, wo man so sitzt im Kinosessel und so ganz dramatische Musik im Hintergrund läuft, so habe ich mich gefühlt, als ich deine E-Mail gelesen habe und habe mich dann natürlich auch sofort gemeldet. Und ja, über den Inhalt dieses Thrillers, deines ganz persönlichen Thrillers, den du erlebt hast vor 3 Monaten, wollen wir heute miteinander sprechen, oder?
Ja, sehr gerne.
Wie hast du es denn verarbeitet? Also es ist ja jetzt, wie gesagt, 3 Monate knapp her. Verarbeitest du es, indem du zum Beispiel darüber sprichst und so wie du mir geschrieben hast und heute sicherlich? Oder hast du weitere Unterstützung oder hast du gesagt, ey komm, das habe ich jetzt abgeschlossen, ich rede nochmal mit dir darüber. Erzähl mal, wie ist da dein Weg bisher?
Relativ gelassen. Also ich rede nicht mehr so viel drüber. Ich mache kein Geheimnis draus. Wenn ich Menschen spreche und die das interessiert, dann sprechen wir drüber, aber eigentlich reden wir nicht mehr so viel drüber. Das ist, haben wir hinter uns gelassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also es war auch so, dass ich, als ich dir die E-Mail geschrieben habe, so häufig habe ich das auch noch nicht niedergeschrieben. Ich habe am Anfang tatsächlich überlegt, das richtig aufzuschreiben und bin auch angefangen. Aber die Pflichten als Mutter, die halten einen dann auch davon ab, das richtig ausführlich zu schreiben. Aber ich bin angefangen. Vielleicht führe ich es irgendwann zu Ende nochmal.
Wer weiß, Claudia, wer weiß, was daraus mal entsteht. Vielleicht ist es wirklich ist für ein Drehbuch mal gedacht. Wir wissen es nicht genau. Jetzt haben wir natürlich schon richtig schön neugierig gemacht. Wir wissen ja, worum es geht, aber du als Zuschauer natürlich oder Zuhörer natürlich noch nicht. Und zwar, es geht um die paar Tage, sage ich jetzt. Sind das paar Tage vor der Geburt deines ersten Kindes, was sich da so abgespielt hat? Oder hat sich das über Wochen schon hingezogen, Claudia?
Über Wochen.
Magst du ganz kurz einmal sagen, hattest du, also was für einen Schwangerschaftsverlauf du hattest? Hast du dich gut gefühlt in der Schwangerschaft? Wie ging es dir damit?
Ja, ich hatte eine unkomplizierte Schwangerschaft. Das kann man wirklich so sagen. Es war nur kurz Toxoplasmose-Alarm im 5. Monat oder so, war aber auch ohne Begründung. Nein, es war alles gut in der Schwangerschaft. Sie ist wirklich unkompliziert verlaufen. Ich hatte keine Beschwerden.
Sehr schön. Und in Österreich, wer es noch nicht weiß, da ist es ja so, also da ist es anders als in Deutschland. Da sind die Vorsorgeuntersuchungen bei der Frauenärztin angeknüpft ans Elterngeld. Also das heißt, Claudia, bist du diesen Weg gegangen? Bist du wirklich zu jeder vorgeschriebenen Untersuchung gegangen in der Schwangerschaft?
Ja, ich bin zwar auch zu dem Zeitpunkt etwas skeptischer geworden, ob das alles notwendig ist und so und ob es so gut ist für das Baby, aber ich wollte das auch, weil ich klar, wegen meinem fortgeschrittenen Alter war ich schon manchmal ein bisschen nervös und ich habe das alles gemacht, die 5 Untersuchungen waren das, ja. Mhm.
Ich finde es immer wieder interessant, darüber nachzudenken, dass es, also das ist einfach so ein Land, was so nah ist auch an Deutschland, das es einfach so machen kann. Ja, dass sie einfach sagen, ja, okay, Vorsorgeuntersuchung ans Elterngeld, wenn du nicht kommst, kriegst du kein Elterngeld. Ja, es ist schon auch irgendwie eine Form von Erpressung. Ne?
Ja, ja, richtig. Aber da die Frauenärztin bei uns im Ort wohnt, ich war ja sowieso froh, eigentlich eine Frauenärztin gefunden zu haben, die nahe ist, habe ich das dann, also ich war ehrlich gesagt schon auch immer beruhigt, als ich den Ultraschall habe machen lassen, okay. In meinem Fall.
Okay. Ja. Und dann hast du gerade gesagt, so ein paar Wochen vor der Geburt ging sowas los, also es hat sich ein bisschen was verändert, das war dann plötzlich alles nicht mehr so entspannt. Magst du mit uns teilen, was sich da verändert hat?
Gut, ich erzähle mal so kurz gefasst wie nur möglich. Und bitte hak ein, wenn es da eine Frage gibt, ja. Also, es war eigentlich bis zum Geburtstermin alles ganz okay. Ich hatte eine Hausgeburt auch geplant mit einer Hebamme ziemlich weit entfernt, weil die Hausgeburtshebammen auch nicht so, also es gibt nicht so viele, die in Frage kam, und es war eigentlich alles vertraglich abgemacht und so weiter, und sie hat uns auch besucht. Und ich habe mir auch zusätzlich eine Doula, was natürlich ein Luxus ist, mir besorgen können, die witzigerweise hier auch direkt um die Ecke wohnt. Ich war eigentlich ein paar Tage, Wochen vor dem Geburtstermin war ich so euphorisch. Ich war dem Ganzen positiv eingestellt gegenüber. Und dann hat sich das sehr schnell geändert, als ich eine Woche über den IT gekommen bin. Ich meine, es hat sich schon ein bisschen angekündigt von meiner Frauenärztin, dass sie früh immer davon gesprochen hatte, dass ein Risiko der Übertragung besteht und so. Und ich habe das damals auch nicht so ernst genommen, weil ich auch angefangen habe, also oder seit Monaten begonnen hatte, mich mit natürlicher Geburt zu befassen und so weiter und auch Leuten wie dir gefolgt bin und andere wichtige Influencerinnen. Und ich habe den ET, also ich habe den nie so ernst genommen, aber sie hat totale Panik gemacht. Also sie hat dann, als wir eine Woche darüber waren, hat sie mich angerufen, dass ich dringend nochmal in die Untersuchung kommen soll, was ich gemacht habe. Und ich war, muss ich dazu sagen, ich war auch Wochen vorher im Krankenhaus, weil eben, ja, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die Hebamme abgesagt hatte, also ein paar Tage nach dem ET. Und das hat mich echt geschockt, weil ich habe mich nicht richtig damit befasst, was sein könnte, wenn wir weiter rübergehen. Weil ich habe schon gedacht, es ist ungefähr am 24. Februar und etwas darüber hinaus meinetwegen. Und dass das kein Problem sein würde. Aber es war dann ein Riesenproblem. Die Hebamme hatte 4 Tage danach, nach dem Termin, gesagt, ja, schön, dass alles bei dir gut läuft und so, aber die Zeit rennt. Wenn du bis Samstag es nicht zur Geburt kommt, dann muss ich dir absagen. Und mit der Doula hat sich parallel das auch, also sie hat auch gleichzeitig, ist sie abgesprungen, ohne dass ich das überhaupt wusste. Mhm. Und das war schon, also echt eine menschliche Enttäuschung so. Also was ich ja erst später richtig rausgefunden habe. Und das ist alles sehr, also ein bisschen kompliziert. Jedenfalls wusste ich also, dass es keine Hausgeburt sein würde. Und ich war, also der Plan B ist dann in Kraft getreten. Also ich war darauf eingestellt, dass ich ins Krankenhaus fahren würde, 50 Kilometer entfernt, wo wir auch Wochen vorher vorstellig gewesen sind. Mhm. Glücklicherweise oder nicht glücklicherweise, jedenfalls war es dann so, dass wir, ich bin mit meinem Mann hingegangen, ich bin auch froh drüber, dass ich bei der letzten Untersuchung, das war am 6. März, also es war tatsächlich schon 10 Tage über den Termin.
Darf ich einmal einhaken?
Ja, sicher.
Genau, ich würde jetzt gerne mal wissen, also ich das ging halt, du hast es sehr schnell, du hast es wirklich sehr schnell zusammengefasst, also du warst jetzt kurz über dem ET, die Hausgeburtshebamme hat die abgesagt und die Doula hat die auch abgesagt, hat sie dich angerufen, hat sie dir eine Nachricht geschrieben oder hast du einfach gar nichts mehr von ihr gehört? Also wie kann denn das sein? Also weil das ist ja auch privat bezahlt. Wie kann die auf einmal sagen, sie kommt nicht mehr?
Es war so, danke, dass du genauer nachfragst, weil meistens ist nicht die Gelegenheit, das zu erörtern. Also es war so, ich gebe das einfach nur objektiv neutral wieder. Ja. Sie hat mir eine SMS geschrieben, also dass es dann ab Samstag gestorben wäre, wenn ich die Wehen nicht einsetzen. Ich wusste also am Samstag, dass das nicht mehr sein sollte. Mit der Doula war es so, dass wir um den Zeitpunkt ungefähr ich ein letztes Treffen mit ihr hatte. Also sie hatte so ein Paket, wo 3 Besuche inkludiert waren vor der Geburt und dann die Geburt. Sie wollte mich eigentlich begleiten. Mhm. Und du weißt vielleicht, dass in Krankenhäusern es war so, dass die Hebamme nicht zugelassen war im Krankenhaus, wenn es zu Problemen gekommen wäre, wofür ich ja offen gewesen wäre natürlich, wenn irgendwas passiert wäre, dann wären wir ins Krankenhaus gefahren. Und ich wusste auch, dass bei der Hebamme die Toleranzschwelle sehr niedrig ist, dass wir sehr schnell, wenn das Geringste wäre, wir ins Krankenhaus gefahren wären. Was für mich natürlich irgendwie traurig ist und ich mich auch nicht total positiv auf die Geburt vorbereiten konnte, weil ich wusste so oder so, dass es nicht ganz einfach werden würde.
Aber Claudia, ich will kurz betonen, du hast nicht an deinem Körper gezweifelt, sondern du hast einfach von vornherein schon gespürt, dass es mit dieser Hausgeburtshebamme nicht einfach werden würde. Ja, das würde ich gerne nochmal, man einfach nur so zuhört, weißt du, noch nicht so richtig tief drinsteckt in dem Thema, könnte man halt vermuten, du hättest schon von vornherein gedacht, mit deiner Geburt würde es schwierig werden. Aber nee, du warst ja positiv gestimmt, Claudia. Und was ich auch kurz nochmal rausarbeiten möchte, ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, worüber wir jetzt reden, also die Wochen vor der Geburt und auch wo du jetzt eine Woche über IT warst, wo dir die Hausgeburtshebamme abgesagt hat, die Doula, das geht gar nicht, weil du hast natürlich recht, eine Doula ist ja dafür da, die hätte dich ja auch ins Krankenhaus begleiten können, die hätte dich dort sozusagen versorgen können, einfach dir Gutes tun können, für dich da sein können, das ist ja ihr Job, ja, also Doula ist ja im Prinzip die Dienerin der Frau und ich finde es auch sehr verrückt, dass die überhaupt ihre Dienste an einen ET oder einen überschrittenen ET angeknüpft hat, finde ich ein bisschen verrückt, aber Claudia, wir wollen kurz festhalten, zu dem Zeitpunkt ging es dir körperlich super und deinem Baby ging es super, ja, also das müssen wir einmal rausarbeiten, ja. Oder?
Ja, genau. Also dem Baby ging es sehr gut. Also und dann bei der letzten Untersuchung, ich vielleicht noch mal ganz kurz zur Doula, und damit das verständlich ist. Sie ist abgesprungen deswegen, weil ich zu ihr gesagt hatte, für mich ist eine künstliche Einleitung ein No-Go. Das will ich absolut nicht. Und sie hat da im Gespräch, als wir noch miteinander gesprochen haben, hat sie da erstmal nichts zu gesagt. Sie hat mir geraten, wenn ich eine künstliche Einleitung bekomme, dann sollte ich sofort dem Kaiserschnitt zustimmen. Und ich fand das alles ein bisschen erschreckend, hab mir das sagen lassen von ihr, und ich habe mir nicht Schlimmes dabei gedacht, als ich zu ihr wahrheitsgemäß gesagt habe, ich will keine künstliche Einleitung, und glücklicherweise ist es auch nie dazu gekommen. Mhm. Aber sie hat nichts dazu gesagt, und das Ergebnis war aber, dass sie da einfach Angst bekommen hat, glaube ich, und sie hat sich aus dem Ganzen rausgenommen. Sie war, wenn ich das richtig verstanden habe, sie wäre nicht mal mehr, wenn ich ein paar Tage später, wenn die Wehen eingesetzt worden wäre, hätte, wäre sie nicht mehr für mich erreichbar gewesen. Ich hatte mir, ich finde es auch unmöglich und ich reg mich ehrlich gesagt auch heute noch darüber auf.
Claudia, die Frau hat ihren Job verfehlt. Claudia, ich muss kurz eingreifen. Die Frau hat ihren Job verfehlt, weil eine Doula ist ja nicht ans System gebunden. Deswegen ist sie ja, sie ist ja frei, sie ist draußen. Also das heißt, ob jetzt Einleitung hin oder her, ob Kaiserschnitt, whatever, ihre Aufgabe ist schlicht und ergreifend, dich zu unterstützen bei dem, was du möchtest. Ob du jetzt die Einleitung willst oder nicht, ob du jetzt den Kaiserschnitt willst oder nicht. Ja, weil das müssen wir auch nochmal betonen. Im Gegensatz zu einer Hebamme hat sie einfach keine Verpflichtung dem System gegenüber. Das heißt auch keine, auf der einen Seite keine Pflicht, auf der anderen Seite auch keine Verantwortung, weil ihr habt ja einen Vertrag miteinander, der aber ganz klar sagt, dass ja du als Gebärende die volle Verantwortung trägst für alle Entscheidungen, die du triffst und nicht sie als Doula. Deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen. Ja, ich bin ja auch, also ich habe ja auch Birthkeeper-Ausbildung, ich bin auch Doula, ich kenne die rechtlichen Rahmen sozusagen und ich finde, diese Frau hat tatsächlich ihren Job verfehlt, ja, komplett. Offensichtlich.
Ja, und das Krasse war auch noch, dass sie im Nachhinein eine Riesenrechnung gestellt hat. Also, wo ich wirklich perplex war. Also, wir haben das auch nicht voll bezahlt. Also darüber habe ich mich wirklich sehr geärgert. Und also auch keine Selbstreflexion, sie hat nicht mal mehr mit mir gesprochen. Sie hat mich bei WhatsApp blockiert. Also ganz, ganz schlimm. Und okay. Das war die Geschichte. Und ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich mich halt um eine Alternative bemüht. Also ich war da in einer Gruppe bei Telegram, Natürliche Geburt, die ich auch sehr empfehlen kann. Und da hat mir eine sehr liebe Frau ein Geburtshaus schon empfohlen. Und da bin ich also schon darüber gestolpert, weil ich musste mir Alternativen überlegen. Es lief dann aber darauf hinaus, dass ich eher im Krankenhaus das Baby bekommen sollte. Ich hatte eine Nachbarin und Freundin, die mich eventuell die mich wohl begleitet hätte, die mitgekommen wäre. Mhm. Aber es ist gut, dass es alles gar nicht so gekommen ist. Es kam dann letztendlich so. Und jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Also kommen wir wieder darauf zurück, auf den Zeitpunkt Anfang März. Es war, glaube ich, der 6. März. Da waren wir also bei meiner Frauenärztin und das verlief erst alles ganz okay. Mein Blutdruck war, das war das Einzige, mein Blutdruck war etwas erhöht, 140 zu 90. Aber sonst war alles okay. Und sie hatte mich untersucht und Fruchtwasser war in Ordnung, es war genug Depot da, es war also alles in Ordnung. Er war halt etwas größer schon, aber das ist auch normal gewesen. Also man kann es ja alles auch nur schätzen. Mhm. Und da war die Schätzung irgendwie 3500 Gramm oder 3600 Gramm, was ja alles normal ist. Sie fing an, das wieder zu problematisieren und mein Mann war dabei und die Plazenta war in Ordnung. Und dann haben wir noch etwas gesprochen. Und dann kam es zum kleinen Eklat, ich habe gesagt bei diesem Gespräch, dass ich keine künstliche Einleitung will, dass ich auch nicht sofort ins Krankenhaus will. Und das hat sie zwar so schweigend hingenommen, aber es kam dann dazu, also wir haben uns unterhalten und mein Mann und ich sind auch keine Menschen, die sich die absoluten Blatt vom Mund nehmen, sondern wir reden frei. Und da haben wir hat mein Mann eine spaßige Bemerkung gemacht. Da ging es um den Kopfumfang von Babys und dass angeblich der Frauenärztin nach das Baby da nicht mehr durchpasst, weil die, ach, es ist, das darf ich dir gar nicht wiedergeben, weil da schüttelst du nur den Kopf auch. Und und dann hat mein Mann gesagt, dass Frauen mental ein bisschen sich vergrößern sollten. Und das hat sie als frauenfeindliche Bemerkung aufgefasst und hat ihn beschimpft als Frauenfeind und sexistisch. Und also sie lässt sich hier nicht persönlich beleidigen. Und es war völlig absurd, weil er sie in keinster Weise beleidigt hat.
Er hat sie nicht persönlich gemeint. Genau, er hat einfach einen Scherz gemacht und hat gemeint, so nach dem Motto, ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, so dieses, ne, alle sollten mal sozusagen ihre mentalen Fähigkeit erweitern, dass einfach der Kopf des Babys natürlich durchpasst, weil natürlich sich die Karten übereinander schieben. Und ich glaube, ich weiß, worauf dein Mann hinaus wollte, aber diese Frau hat es offensichtlich sehr persönlich genommen und ist da eine ganz verrückte Richtung gerutscht, oder?
Ja, also sie hat ihn wirklich, also wirklich tätlich also sie hat ihn angefasst und wirklich rausgeschmissen aus der Praxis. Draußen waren Patientinnen und mir war das unheimlich peinlich, aber okay, ich habe mir das angeguckt und mein Mann ist auch total ruhig geblieben. Und die Sprechstundenhilfe, alle komischerweise wussten die genau, was da drinnen abgelaufen ist. Also ich glaube, die hören dann auch immer irgendwie mit oder keine Ahnung. Und und dann habe ich draußen unterschrieben, dass ich keine künstliche Einleitung will. Und ich war, also wir waren schockiert darüber und sind rausgegangen. Und gut.
Ab nach Hause erstmal beruhigen, Nerven beruhigen.
Erstmal, ja, und das ging auch so, ne, weil ich auch nie so das allerbeste Verhältnis zu dieser Frau in der Ärztin hatte, weil schon vor der Schwangerschaft ging es schon mal ums Impfen und und da waren wir auch verschiedener Meinung. Also, und also jedenfalls die Frau, das war schon sehr seltsam, was da abgelaufen ist, aber das konnte man noch irgendwie so wegstecken. Und dann ging es weiter am nächsten Tag. Hatte ich das irgendwie, also ich habe halt in erster Linie drüber nachgedacht, wie die Geburt verlaufen sollte und wie ich mich möglichst positiv noch darauf vorbereiten kann, damit es gut läuft oder so. Und dann habe ich einen Anruf erhalten, ich saß auf dem Sofa, mein Mann war auch gerade weg und da waren zwei Sozialarbeiterinnen bei uns auf dem Hof. Und die sagten, dass es um mein ungeborenes Baby geht und dass das Kindswohl gefährdet sein solle und dass sie gern reinkommen würden, mit mir reden wollen und dass ich ins Krankenhaus gehen solle und
Claudia, und, ich muss kurz einhaken. Also wir wollen das mal kurz zusammenfassen. Es standen am Tag nach diesem Eklat bei der Frauenärzte zwei Sozialarbeiter oder zwei Menschen vom Jugendamt bei dir auf dem Hof, um dich davon zu überzeugen, ins Krankenhaus zu gehen, weil offensichtlich angeblich das Kindeswohl deines ungeborenen Kindes gefährdet sei.
Ja, und was ich hinzufügen muss, als Begründung, zwei Lügen, muss man einfach so sagen, der Frauenärztin, die behauptet hat, zum einen, dass das Fruchtwasser nicht in Ordnung war und es war in Ordnung und das war ja bezeugt von meinem Mann, es war alles in, und übrigens auch Wochen später war das noch in Ordnung und ich solle eine Alleingeburt geplant haben.
Und das ist ja verboten in Österreich. Ist verboten in Österreich? Verboten, oder?
Ja, es ist verboten, ja. Mhm. Ja. Und sie kam darauf, weil ich ihr vertrauensselig auch noch erzählt, weil sie immer wieder nachgehakt hatte, wie machen Sie denn jetzt Ihre Geburt? Und dann ich so im Krankenhaus wahrscheinlich, weil meine Hebamme und meine Doula sind abgesprungen, habe ich ihr gesagt. Und sie hatte mich einmal erwischt mit einem Buch von Sarah Schmid, Alleingeburt, was ich mit großem Interesse gelesen habe, aber ich habe nie eine Alleingeburt wirklich in Erwägung gezogen. Sie hat es so interpretiert, sie hat es falsch interpretiert, aber es ist einfach eine Unterstellung und es ist unmöglich. Sie hat es eben nicht nur den Sozialarbeiterinnen, dem Sozialamt gegenüber aus der nächstgelegenen Kreisstadt gegenüber so angegeben, sondern, wie ich am nächsten Tag feststellen musste, auch der Polizei gegenüber. Und auch dem Krankenhaus gegenüber, weil das Krankenhaus war dann irgendwie auch noch mit involviert. Ja, und dann komme ich dann auch gleich zum nächsten Schocker dann. Da war ich, ja, also mit dem Sozialamt, das fand ich auch schlimm, weil wir leben hier auch in zwei Generationen und die nebenan hat auch kurz mit denen gesprochen. Und ja, also es war einfach unmöglich sowas und ich konnte mir das auch nicht wirklich erklären. Gut, das, ja, und dann am nächsten Tag und ich dachte, also schlimmer kann es nicht werden irgendwie. Am nächsten Morgen um 11 Uhr war dann, stand die Polizei vor der Tür und hat geklingelt und ja, das muss ich dann auch ganz schnell abreißen. Also es waren zwei Polizisten hier aus dem Ort von der Polizeistation und die haben die Weisung bekommen, mich ins Krankenhaus zu befördern.
Claudia, und kurze Denkpause. Das müssen wir kurz mal sacken lassen, ja? Also an dem ersten Tag kommen zwei Menschen, die dich überzeugen wollen, die du dann aber abwimmeln konntest, offensichtlich erfolgreich. Und einen Tag später stehen zwei Polizisten vor deiner Tür, um dich ins Krankenhaus zu begleiten. Das ist ja wirklich, habe ich noch nie gehört in meinem Leben und ich finde es unglaublich. War dein Mann dagegen, als die Polizei kam? Also war dein Mann da?
Ja, Gott sei Dank. Und mein Mann, das liegt ja auch, ich meine, er als Österreicher konnte natürlich besser mit denen verhandeln und mit denen sprechen. Ich hab jetzt nicht hysterisch rumgeschrien oder so, aber natürlich war ich ein bisschen entsetzt und habe versucht, denen klarzumachen, dass das einfach nicht stimmt, was die Frauenärztin gesagt hat. Die gucken einen nur kalt an und das interessiert die überhaupt nicht, was ich sage. Und sie stellen einen dann irgendwie als hysterisch hin, wenn man als ja, also jedenfalls, mein Mann konnte sie dann ein bisschen wegkomplimentieren, also sich mit denen einigen und ihm denen sozusagen versprechen, dass er sich darum kümmert und dass er das mehr oder weniger befolgen wird. So. Und dann haben sie sich zufrieden gegeben und sind weggegangen, aber die waren nicht weg. Kurze Zeit später war ein weiteres Polizeiauto bei uns auf dem Hof. Sie haben uns den ganzen Tag verfolgt eigentlich und wir haben in der Zwischenzeit eben unsere Entscheidung getroffen. Und es war wirklich eine Schrecksekunde und wir mussten uns, also es war so, also die Polizei war weg. Und ich so zu meinem Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Und er, Claudia, die meint es ernst, wir müssen jetzt uns was einfallen lassen. Und da habe ich auf meinen Mann gehört.
Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich kenne ja die Geschichte und trotzdem, während du das gerade erzählst und ich mich da so reinfühle, am ganzen Körper habe ich Gänsehaut, weil es klingt wirklich wie aus einem schlechten Film. Ja, ihr werdet von der Polizei verfolgt und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und nach alledem, was du ja bis dahin auch gelernt hattest, Claudia, über Geburt, weißt du natürlich, dass das alles, was dir bis dahin passiert ist, nicht zuträglich ist für eine Geburt. Ja, du hattest Stress, du standest unter Angst, ja, Panik, das sind ja alles Hormone, die da ausgeschüttet werden, die man nicht braucht für eine Geburt, ja. Also dein Körper, du warst ja nun schon über dem Termin, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, aber dein Körper, also wie hätte denn in diesem Zustand die Geburt natürlich losgehen sollen, in diesem Zustand von Angst und Schrecken ja letztendlich? Das ist ja unmöglich.
Ja, aber scheinbar hat die Ärztin in Rottenmann, in dem Krankenhaus, das auch befürwortet, dass ich hingebracht werde, künstliche Einleitung und so weiter und was ja sowieso im Kaiserschnitt geendet wäre. Ja, also das finden sie wohl fachlich alles richtig so. Das Beste fürs Baby und für die Mutter. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Auch nach wie vor nicht. Jedenfalls sind wir dann, dann ist mir das eingefallen, dass ich eine Adresse vom Geburtshaus, ich habe natürlich auch überlegt, in Österreich was wahrzunehmen, da gibt es auch mehr, aber es ist sehr weit weg und Österreich, ich meine, ich wusste, dass Österreich auch nicht der sichere Ort sein würde. Und dann habe ich dieses Geburtshaus in Niederbayern daran gedacht und dann habe ich da angerufen und dann hat sich eine Tür geöffnet durch eben diese wunderbare Chefin, Chefhebamme dieses Hauses, die, mit der ich dann beim zweiten Gespräch, auch die erste Frau, mit der ich gesprochen habe, es ist einfach ein wunderbares Haus, wo einem wirklich geholfen wird. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Ort auf der, in, also ich war, es war genau der richtige Ort, wo ich Zuflucht gefunden habe. Die hat mir das dann erlaubt, herzukommen, wo ich wollte erst nicht, natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen und diese heftige Geschichte mit Polizei und so was erzählen, weil das, das schreckt ja jedes Geburtshaus total ab normalerweise. Aber diese Frau ist so couragiert und so toll und so eine Menschenfreundin und eine echte Hebamme. Übrigens, also die schon 14.000 Geburten begleitet hat, also wirklich eine super Frau. Und die hat es erlaubt, dass wir herkommen dürften. Und dann sind wir direkt hingefahren. Mein Mann hatte eigentlich auch nicht die Zeit dazu, weil er abends im Stall sein musste und so weiter. Wir haben einen großen Betrieb. Aber es ließ sich irgendwie alles machen. Er ist sofort zurückgefahren. Ja, und dann bin ich da aufgenommen worden. Und die Polizei
okay, wir
hat
im, nur zusammen, Claudia, ihr habt die Tasche gepackt. Ihr habt die Tasche gepackt und ihr habt diesen Land verlassen.
Ja. Ja, und er hat die Polizei hat auf dem Weg nochmal zweimal, glaube ich, angerufen und wir mussten da auch um die irgendwie, also mein Mann meinte, ja, ich möchte jetzt hier mal in Ruhe Mittagessen nochmal und wir begeben uns da und dahin, ja, alles gut und aber ich meine, denen wäre, also wir wussten nicht, was denen noch zuzutrauen gewesen wäre, wenn wir wahrheitsgemäß gesagt hätten, was wir gemacht hatten. Mhm. Es ist ja alles okay. Ich meine, wie wir auch im Nachhinein reflektieren konnten, war es so, ich meine, ich habe immerhin das Recht, ich bin deutsche Staatsbürgerin und ich habe das Recht, mir eine zweite Meinung einzuholen, ja. Mhm. Also ich bin nicht verpflichtet. Ich meine, man muss sich über diese rechtlichen Geschichten wirklich mal Gedanken machen, was hier in diesem Staat eigentlich möglich ist. Oder es war ja ziemlich erschreckend, aber ich meine, ich war ja total beruhigt, dass ich da einen Zufluchtsort gefunden habe. Und dass ich, weil nirgendwo anders hätten die mich, hätte man mich 11 Tage, nein, ich bin dann ja letztendlich 23 Tage über den errechneten Termin rübergegangen. Und nirgendwo hätte man mich so lange begleitet. Und es wäre überall zu dieser künstlichen Einleitung. Und das wäre fatal letztendlich gewesen für mein Baby. Gut, ich muss es noch straffer zusammenfassen. Ich versuche das jetzt schnell durchzugehen, wie dann die nächste.
Ich greife nochmal ein kurz, weil wie gesagt, wir müssen immer davon ausgehen, dass die Menschen, die uns zuhören, natürlich die Zusammenhänge nicht ganz so verstehen wie du und ich, die sozusagen du hast es erlebt und ich bin vom Fach. Es ist ja so in Deutschland, also dass eigentlich eine Hausgeburt auch ab ET plus 10 oder 14, da bin ich gerade nicht sicher, da scheiden sich die Geister tatsächlich auch nicht mehr stattfinden kann, also auch eine Geburtshausgeburt. Und deswegen bewundere ich gerade diese Frau, weil die ja offensichtlich in dem Moment ja schon auch da über ihre Grenzen gegangen ist, des eigentlich Möglichen im System.
Genau, das, da möchte ich auch gerne darauf hinweisen, du beschreibst es genau richtig. Und wir waren uns darüber bewusst. Natürlich, die Dame ist absolut aufgeklärt über das alles, die rechtlichen Grenzen. Und sie hat es aber gemacht. Sie hat jeden Tag 2 CTGs mit mir gemacht. Und es war jeden Tag eine neue Verhandlung darüber. Es war natürlich nicht so, dass sie das ohne Bedenken mich so lange begleitet hat. Aber ich wurde regelmäßig untersucht, auch von Gynäkologen in dem Haus, von ihr, von anderen Hebammen, von einer Osteopathin. Und es war alles in Ordnung. Die Herztöne waren gut und so weiter. Und ich fühlte mich auch gut, weil ich da einfach sehr gut aufgenommen wurde und ich der vollstes Vertrauen schenken konnte und sie musste mir aber auch vertrauen. Und wir waren sehr, sehr ehrlich zueinander und sie hat mich einfach begleitet, weil sie wusste, dass es das Beste wäre, weiter abzuwarten. Mhm. Und es war letztendlich das Beste.
An welchem Tag ist es losgegangen, ET plus?
Am 17. März, ich war 11 Tage in dem Geburtshaus Und am Abend vom 17. März, da war mein Mann auch gerade zu Besuch da, ist die Fruchtblase geplatzt.
Also es gab einen ganz natürlichen Geburtsbeginn. So wie ich versuche das mal gerade zusammenzurechnen, so circa 19, 20 Tage nach ET.
Ich glaube, 23 Tage
Okay, okay,
später.
okay.
24. Februar war der Termin. Also ich glaube diesem errechneten Termin in keinster Weise. Ich habe das auch immer wieder durchgerechnet, auch mit der Hebamme zusammen. Es ist, das kann man wirklich anzweifeln, ob da irgendwas dran ist, ne? Sie hat aber auch zu mir gesagt, dass das nicht so unüblich ist, dass 10 Tage oder 14 Tage nach dem Termin die Frauenärzte nicht mehr mitgehen. Okay, also am 17. war der Blasensprung, war tatsächlich alles ganz normal. Wir waren euphorisch. Ich konnte in der Nacht aber noch schlafen. Und dann am nächsten Morgen gab es eine böse Überraschung, weil es dann grünes Fruchtwasser gab. Also er hatte ins Fruchtwasser gemacht und ich wusste auch sofort, dass das ein sehr schlechtes Zeichen ist. Und die Hebammen haben mir das dann bestätigt und dann haben wir gleich eine Krisensitzung gemacht und ja, und ich habe weiter noch versucht, meinen Wunsch aufrechtzuerhalten oder das zu verfolgen, eine natürliche Geburt. Und sie hat mich auch tatsächlich immer noch in diesem Wunsch begleitet, was ihr hoch anzurechnen ist. Und sie ist dann mit meinem Mann und mir zusammen ins nächstgelegene Krankenhaus. Es gab die Auswahl. Also wir hätten auch an die österreichische Grenze nach Salzburg oder Braunau fahren können. Aus verschiedenen Gründen wollte ich das nicht richtig in Österreich. Ja, es wäre auch weiter gewesen. Und der Hauptgrund war, weil sie nicht in österreichische Krankenhäuser mit rein gedurft hätte. Und deswegen war Altötting halt gut. Und sie geht da auch sowieso ein und aus. Es ist 42 Kilometer entfernt von ihrem Geburtshaus. Da konnten wir dann hingehen. Es hat sich ziemlich lange hingezogen, die ganze Administration und so weiter. Kannst du dir denken, versicherungstechnisch und so. Und dann waren wir aber da und haben gewartet. Und wir haben uns darauf geeinigt, da war ich voll einverstanden, dass sie mir ein natürliches Mittel zum Wehen förderndes Mittel geben würde. Ich glaube, ich weiß auch noch den Namen davon, aber und das hat tatsächlich gewirkt. Da setzten dann gegen Abend tatsächlich die Wehen dann ein.
Und ich muss mal kurz überlegen, noch mal kurz zusammenfassen. Also, wie großartig ist, dass diese Frau dich begleiten konnte? Wie großartig ist, dass dein Baby den Geburtszeitraum selbst bestimmt hat? Ja, weil das ist ja so wichtig, wenn ich viel über Einleitung rede. Weil natürlich hast du jetzt im Geburtsverlauf auch offensichtlich ein Mittel bekommen, was die Wehen beschleunigt hat. Aber natürlich auch mit einer echten Indikation, ne? Das Fruchtwasser war grün, weil das Problem, was ich ja oft sehe, ist, dass einfach ganz oft die Geburt beschleunigt werden soll, obwohl es gar keine Symptomatik gibt. Einfach nur, damit es schneller geht, damit das Kind schneller draußen ist, damit wir schneller sozusagen erledigt sind mit dem Fall. Und das ist auch nochmal wichtig, Claudia, weil natürlich erzählst du es aus einer ganz anderen Perspektive. Du erzählst es natürlich aus Sicht der Mutter, der Gebärenden. Und mir ist aber wichtig, da sozusagen noch ein bisschen immer den professionellen Blick drauf zu haben für all diejenigen, die zuhören und die natürlich nicht den Eindruck bekommen sollen, ach okay, ist also doch ganz gut im Geburtsverlauf sozusagen einen Wehenbeschleuniger zu nehmen. Ja? Bei dir gab es eine Indikation. Ja, und es ging nicht einfach nur darum, das zu beschleunigen, weil damit wir früher Feierabend haben, sondern es ging tatsächlich darum, die natürliche Geburt aufrechtzuerhalten. Also so natürlich sie noch sein kann, wenn man eingreift, aber vaginale Geburt, sage ich mal. Und genau, deswegen hast du dem zugestimmt und du hast natürlich, wie ich verstehen kann, auch ein unfassbares Vertrauen zu dieser Frau gehabt, weil die ist da einfach sehr weit über ihre Grenzen schon gegangen, hat dich aufgenommen nach dieser unglaublichen Geschichte, Vorgeschichte und hat dich da schon begleitet. Und das ist natürlich auch nochmal was anderes, wie als wenn ich jetzt in ein Krankenhaus gehe, die Menschen noch nie zuvor gesehen haben, die meine Geschichte nicht kennen und die einfach sagen, aber was sie jeden Tag so machen, kriegst du jetzt erstmal ein bisschen Oxytocin und kriegst jetzt dies und das und jenes, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist mir nochmal wichtig, das rund zu machen von der Geschichte, Claudia. Ja.
Ja. Ja.
Genau. Und was mir auch nochmal wichtig ist in dem Zusammenhang, ohne dich jetzt da abwürgen zu wollen, natürlich war jetzt der Fokus unseres Podcasts hier nicht sozusagen dein expliziter Geburtsverlauf. Vielleicht kann ich das einmal vorwegnehmen. Mhm. Es ist dann zu einem Kaiserschnitt gekommen, was ja, was ja nichts Negatives ist. Natürlich hast du es dir anders gewünscht, aber kannst du für dich reflektieren, einfach mal zusammenfassend im Verlauf, da wo die Fruchtblase geplatzt ist, wo die Geburt natürlich losgegangen ist, bis hin zu diesem Kaiserschnitt, kannst du für dich selber irgendwo diesen Punkt sehen, wo die Geburt gekippt ist, oder hast du selbst einfach eine Idee, woran es gelegen haben könnte?
Ja, natürlich. Das kann man ganz klar feststellen. Das ist auch das war also am späten Nachmittag, die Wehen setzten langsam ein. Das konnte man, ich wurde wieder an das CTG angeschlossen, und zwar auch genau im richtigen Moment. Also zu dem Zeitpunkt hat man dann gesehen, dass die Herztöne tatsächlich richtig runtergegangen sind. Mhm, und das war sehr erschreckend. Ich meine, natürlich wusste ich, diese ganze Umgebung, das ist wirklich im Krankenhaus, das kann man so schnell nicht wiedergeben. Es ist eine sehr sterile Atmosphäre. Alle plädieren auf Kaiserschnitt, alle Ärzte und so weiter. Es ist sehr schwierig, da überhaupt noch die Hoffnung hochzuhalten. Und so war auch die Gespräche mit meinem Mann und der Hebamme. Wir haben echt zusammengehalten, aber wir sahen schon, dass das alles schwierig werden würde. Und dann gab es diese Bestätigung dann um 7 Uhr oder so abends, und dann wurde blitzschnell gehandelt, und ich hatte dem auch nichts mehr, natürlich dann auch nichts mehr entgegenzusetzen. Ich habe es ehrlich gesagt schon ein bisschen als Niederlage empfunden dann, weil mir war es sehr wichtig, dass er auf natürlichem Wege auf die Welt kommt. Aber ich sehe es ein, dass in diesem Fall das wirklich das Richtige war.
Also Claudia, was würdest du jetzt rückblickend sagen, was hat diese Geschichte mit dir gemacht, dieses Erlebnis? Was denkst du noch? Was denkst du darüber zusammenfassend gesagt?
Es war schon eine dramatische Geschichte, und es lässt einen darüber nachdenken, in was für einem System wir leben, was die Frauenärzte für eine Rolle da spielen, was sie. Es ist sehr wichtig, dass man als Frau auf sein Baby achtet und auf sich selbst, was möglich ist, und auf das Gefühl, was für uns das Beste ist, was den besten, das beste Endergebnis dann bringt. Und ich hatte das Glück, von sehr, sehr guten Leuten begleitet worden zu sein. Und die gibt es auch noch, gute Menschen. Und ja, und ich. Das ist wichtig, und es ist verrückt. Ich habe da keine weiteren Maßnahmen unternommen, das zu verfolgen oder aufzulösen oder so. Aber ja, man kann da schon mal drüber nachdenken.
Und vor allen Dingen, was wir wirklich nochmal festhalten müssen, du hattest diesen wunderbaren Mann an deiner Seite, ja, der sowas genau. Von den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, wir verlassen jetzt das Land, wir gehen jetzt, ich bringe dich jetzt woanders hin, ich bringe dich letztendlich in Sicherheit, ja. Das muss man sich mal überlegen, was für ein verrückt, was für ein, also das, du warst ja jetzt nicht im Krieg oder so, ja. Du wolltest einfach nur dein Baby auf natürlichen Weg kriegen zu der Zeit, wo dein Baby bereit war, also dass die Geburt von allein losgeht. Das war ja dein einziger Wunsch, und wir müssen nochmal festhalten zum Ende hin, dein Fruchtwasser okay, war okay, deine Plazenta war okay, dir ging es körperlich gut, dem Baby ging es körperlich gut zu dem Zeitpunkt, wo sozusagen diese ganze Odyssee eingeleitet wurde, also eingeleitet im Sinne von Polizei und Jugendamt und was auch immer. Und es gab überhaupt gar keine Indikation, ja, und das hast du ja auch gespürt in dem Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Männer gibt, die dann eben nicht so hinter ihren Frauen stehen und sagen, ich ziehe das jetzt mit durch mit dir und ich verlasse sogar das Land, sondern dass es schon auch Männer gibt, die dann sagen, naja, aber wenn die Ärztin sagt und jetzt steht ja die Polizei vor der Tür und dann müssen wir jetzt wohl doch ins Krankenhaus fahren, ja, und das finde ich so stark an eurer Geschichte.
Ja, ja, das ist richtig. Da kann ich habe ich absolutes Glück. Er hat es ganz, ganz toll gemacht, und ich habe, ja, wir waren zu dritt ein sehr gutes Team.
Richtig, ja. Richtig gut. Also es ist eine unglaublich bestärkende Geschichte, finde ich, die zeigt, wie wichtig das ist, auf sein Bauchgefühl zu hören und vor allen Dingen für sich selbst einzustehen. Ich meine, Claudia, dein großes Glück, will ich mal sagen, ist jetzt auch, wenn andere das nicht so sehen würden, dass du ja einfach schon wirklich eine gestandene Frau auch jetzt warst, wo du dein erstes Baby bekommen hast, ja. Wenn ich mir vorstelle, viele Frauen, die Mitte 20 sind oder Anfang 30 und natürlich nicht so viel Lebenserfahrung haben und vielleicht auch noch nicht so selbstbewusst sind, im doppelten Sinne, also selbst auf sich selbst bewusst und ihrem Körper auch bewusst, dann ist es natürlich so viel schwieriger, in so einer Situation so stark zu sein und da so krass seine Frau zu stehen auch in der, also ja, Das ist ein Vorteil gewesen.
Ja, ja, das ist richtig. Ich bin froh, dass ich mich frühzeitig drum gekümmert habe, also alternative Medizin, also das alles darüber, über natürliche Geburt mehr zu erfahren. Und das liegt natürlich in der Eigenverantwortung. Aber es ist auch einfach wichtig, das, was die Schulmedizin sagt, dass man das nicht grundsätzlich alles tief beeindruckt so hinnehmen muss, sondern man kann auch selber nachdenken und man muss es auch selber reflektieren, weil ja.
Es ist ein Sicherheitsnetz, was für den Notfall da ist und so wie ich es gesagt habe, am Ende ist es ja bei dir ein Kaiserschnitt gewesen, weil es dafür auch eine echte Indikation dann gab, was ja auch völlig okay ist, ja. Also wir sagen ja nicht, wir Frauen, die sozusagen auf mentale Geburtsvorbereitung oder auf natürliche Geburt hinarbeiten, die Frauen vorbereiten, dass es das gar nicht gibt und dass das alles Quatsch ist, aber die Zahlen sind einfach viel zu hoch. Jede dritte Frau kriegt einen Kaiserschnitt und ganz häufig halt ohne echte Indikation. Du hattest eine, aber wie wunderbar ist es trotzdem, Claudia, dass dein Baby den Geburtszeitraum bestimmen durfte, obwohl ich natürlich auch davon überzeugt bin, dass diese Odyssee, die du da durchgemacht hast, auch jetzt nicht spurlos an deinem Baby vorbeigegangen ist. Ist ja ganz klar, die Babys spüren ja alles mit, was wir auch spüren, ja. Ach, Claudia, die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin auch sicher, dass ich gerne nochmal ein Gespräch mit dir führen möchte. Vielleicht sogar zu dritt, das habe ich noch nie gemacht. Einer dritten Partnerin, die mir jetzt da gerade einfällt. Einfach wirklich das nochmal zum Thema machen, wie das eigentlich ist und wie das sein kann. Einfach wirklich mit Mitte, Ende 40 nochmal ein Baby zu bekommen und was ja die Beweggründe sind. Und lass uns einfach nochmal eine Fortsetzung machen, Claudia. Ich habe da richtig Lust drauf.
Ja, gerne. Okay. Ja, es ist toll, mit dir zu sprechen. Ja.
Aber für heute danke ich dir erstmal für deine Geschichte, dass du die erzählt hast und ja, dass wir hoffentlich einfach sehr vielen Frauen, wir wollen keine Angst machen, wir wollen Mut machen, wir wollen dich bestärken darin, für dich selbst einzustehen, selbst wenn die Polizei vor der Tür steht.
Ja, und das ist auch möglich, ja. Genau. Man darf sich auch nicht so viel Angst einjagen lassen.
Genau, ja. Davon lebt letztendlich das System, ja, ne? Also vielen Dank, liebe Claudia. Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ich danke dir.
Wir freuen uns auf euer Feedback, ihr Lieben. Gerne per E-Mail, WhatsApp oder auch bei Instagram kannst du mir schreiben, was du über diese wunderbare Frau denkst und die krasse Geschichte, die sie erlebt hat. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.